Wir feiern heute Buß- und Bettag. Aber wie feiert man einen Buß- und Bettag? Ganz sicher nicht mit Party. Der Buß- und Bettag gehört eher zu den stilleren Feiertagen, so wie der Friedenssonntag vor und der Ewigkeitssonntag nach ihm. Wir sind also heute eher dazu aufgerufen, still zu werden und zu besinnen. Aber auf was? Folgender Bibeltext passt da gar nicht so schlecht. Es ist ein Wort, das eines Buß- und Bettages würdig ist. Es ist hart und streng und äußerst unbequem. Lukas schreibt in seinem 13. Kapitel. Und Jesus ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen: Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen: Ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet: Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind die Letzte, die werden die Ersten sein, und sind Erste, die werden die Letzten sein. Ganz schön hart, oder? Und ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Text Wasser auf die Mühlen der Weltuntergangsprediger ist. Es ist Wasser auf die Mühlen derer, die ihre Mitmenschen feinsäuberlich in Erwählte und Verdammte trennen, in Schwarz und Weiß, weil das alles doch immer so schön einfach macht. Es ist Wasser auf die Mühlen der Moralprediger, für die diese Welt ein einziger Sündenpfuhl ist. Und was ist mit uns in der Kirche? Wir stehen verdutzt und etwas verschüchtert da vor diesem Jesuswort. Oder hat das vielleicht doch nur Lukas gesagt? Und bringt er da nicht einiges durcheinander? Das klingt ein bisschen wie das Gleichnis von den klugen und den törichten Jungfrauen, nur eben ohne Gleichnis. Besonders erschreckend finde ich den letzten Vers, denn wenn die Letzten die Ersten sein werden, dann sind es vor allem die Ersten, um die es hier geht. Und wir zählen uns doch auch zu den Ersten. Wir sind Bürger der ersten Welt. Im Gegensatz zu sogenannten Dritten. Und wir sind seit alters her seine Kirche. Nicht, dass Sie mich jetzt falsch verstehen, daran ist nichts auszusetzen. Aber warum geht Jesus dann so hart mit uns ins Gericht? Hat man uns Lutheraner nicht gepredigt, dass es ausschließlich der Glaube ist, der uns errettet? Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, sagt Jesus. Wenn das also jetzt wortwörtlich gelten sollte, was da steht, dann wären wir diejenigen, die sagen würden: Herr, tu uns auf. Darauf Jesus: Ich kenne euch nicht. Und wir müssten uns fragen: Was habe ich, was haben wir falsch gemacht? Ich bin sicher, uns fallen viele Antworten auf diese Frage ein. Ja, es ist Buß- und Bettag, Asche auf unser Haupt. Wir sind verloren. Martin Luther hatte vor seiner Bekehrung genauso mit sich gerungen. Aber solange er mit sich rang, fand er keinen Frieden, mit sich selbst nicht und noch viel weniger mit Gott. Aber halt, wenn wir wirklich verloren wären, wenn das wortwörtlich so gelten würde, was wir da gehört haben, warum steht es dann in der Bibel? Wenn wir ohnehin verloren sind, dann macht der Text keinen Sinn. Ich denke, vielleicht hat dieses Ringen im Text nichts mit unserer Vorstellung von meinem Glauben zu tun. Wer ringt in diesem Bibeltext eigentlich mit wem? Ringt da Jesus nicht mit uns? Um wen geht es ihm, wenn er uns so in Frage stellt? Apropos Frage. Gleich am Anfang steht ja eine Frage. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Ja, da fragt so ein Schwarz-Weiß-Maler ganz konkret nach denen, die drin sein werden. Ist das nur die Elite, Jesus? Will er wissen? Nein, sagt dieser, auch wenn es nicht einfach ist, hineinzukommen. Aus allen Himmelsrichtungen werden sie da sein. Er will nicht, dass wir draußen bleiben. Er will, dass alle hineinkommen. Kein einziger soll verloren sein. Es ist kein Zufall, dass gerade Lukas uns in seinem Evangelium die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt. Das ist die Richtung, in die wir gehen müssen. Und dann stolpern wir natürlich doch über den letzten Vers. Sie wissen, der mit dem die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Vielleicht will Jesus damit auf eine Gefahr hinweisen. Eine Gefahr, in der wir alle stehen. Genauso wie der zu Hause gebliebene Sohn, der alles immer richtig gemacht hat und der es dann nicht erträgt, dass der heimkehrende Versager vom Vater mit einer Umarmung empfangen wird und nicht mit der verdienten Strafe. Vielleicht haben wir uns in unserem Glauben so bequem eingerichtet, dass wir gar nichts Neues mehr erwarten. Wir machen ja alles richtig. Und so liegen wir dann da und ruhen uns aus auf unserem Glauben wie auf einer bequemen Matratze. Stolze Besitzer der Gnade Gottes. Ja, in diesem Punkt sind wir alle gleich. Wir stehen alle in derselben Gefahr. Wer sich zu den Ersten zählt, kann schnell zu den Letzten gehören. Die Gnade Gottes ist uns zugesprochen, ohne Vorleistung. Aber sie lässt sich eben nicht besitzen wie ein Sparbuch. Wem es angesichts dessen, was in dieser Welt passiert, keine Tränen des Mitleides oder des Zornes über die Ungerechtigkeiten oder der blanken Hilflosigkeit in die Augen treibt, der sollte sich von seiner bequemen Matratze erheben. Der sollte nachprüfen, ob er das wirklich so richtig verstanden hat, was Jesus damals gesagt und getan hat, als er sich aufmachte, die verlorenen Schafe zu suchen und sich dafür sogar ans Kreuz nageln ließ. Dabei ist sie doch so einfach, die Sache mit dem Glauben und der Gnade Gottes. Es könnte zum Beispiel wie folgt funktionieren. Ich frage mich, wo kommt Gottes Gnade in mir zum Zuge? Wo und wann zeugt mein alltägliches, mein kleines, unheroisches Leben von der Liebe Gottes zu allen Menschen? Können andere Menschen in meinem Verhalten, in meinen Worten und Gesten sehen, hören und spüren, wes Geistes Kind ich bin? Der Buß- und Bettag fordert dazu auf, uns diesen Fragen auszusetzen. Nicht mit Vorwürfen, sondern in Offenheit uns selbst und Gott gegenüber. Er ist gewiss kein Festtag, an dem wir unseren Glauben pflegen wie eine alte, liebgewordene Tradition, an dem wir uns bequem auf unserer Glaubensmatratze räkeln. Heute zieht Jesus uns nämlich einfach weg und wir plumpsen auf die harte Wirklichkeit. Er zwingt uns aufzustehen, um unseretwillen. Denn nur wer aufsteht und um sich blickt, nur wer sich selbst, seinen Mitmenschen und den Zustand unserer Schöpfung nüchtern in seinen Blick nimmt, nur der wird wirklich sehen können, was das alles mit ihm zu tun hat und wo Gott ihm seinen Platz gegeben hat. Ich denke, das ist es, was eines Buß- und Bettages würdig ist und was ihn zu einem sehr wichtigen Festtag macht. Amen. Behüte sie Gott.